Also ich fand gerade, dass es schon sehr schön klang. Ich freue mich immer, wenn bei Liedern von Paul Gerhardt, und dieses liebe ich ganz besonders, ja, wunderbar mitgesungen wird und wir doch eine Vorahnung ein wenig bekommen, wie wunderbar es mal sein wird, wenn wir unseren Herrn in der Ewigkeit preisen werden. Unvorstellbar schön wird es klingen, aber einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir immer wieder durch geisterfüllte Textschreiber, Liedschreiber und natürlich auch Liedkomponisten. Aber nicht nur dieser Wunsch, oh wär ich da, oh stünd ich schon, erfüllt uns hoffentlich immer wieder. Manchmal denken wir auch sicherlich, ja, Jesus selbst mal predigen zu hören. Wie wunderbar hatten es doch damals die Menschen, die Jesus erlebt haben, die seine Jünger werden durften, die ihn vielleicht anfassen durften, die auch Mimik und Gestik bei ihm erlebt haben, die ihn als ganzen Menschen, der Gott, der ganz Mensch geworden ist, erleben durften. Einige von euch haben mich gefragt, ob das tatsächlich stimmt oder ob das ein Fehler ist, weil ich zweimal hintereinander für die Predigt eingetragen bin. Ich hoffe, niemand empfindet es als Drohung oder Warnung. Es stimmt tatsächlich und es hat sich so ergeben und ich habe unserem Prediger Petko dann vorgeschlagen, habe gesagt, ja, kann ich gern mal machen, dann ist auch ein bisschen mehr Zeit, über eine längere Textpassage nachzudenken und ich bleibe hoffentlich in der Zeit und ja, kann euch dafür gewinnen, für die Begeisterung, die, glaube ich, alle immer wieder erleben dürfen, die auch eine Predigt vorbereiten, die sich dadurch intensiver mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wie gesagt, oh wär ich da, oh stünd ich schon, oder vielleicht auch der Gedanke, oh hätte ich doch dabei sein können, als Jesus eine seiner wunderbaren, seiner perfekten Predigten gehalten hat, so wie es natürlich niemand von uns kann, auch wenn wir mit Hilfe des durch Inspiration des Heiligen Geistes immer wieder auch darum bitten, dass es doch in kleinem Maße gelingen möge, dass wir auf das Neue wieder uns für das Wort Gottes begeistern und ansprechen lassen. Ich habe den Text ausgesucht, den wir in Lukas 4 finden, wo darüber berichtet wird, wie Jesus seine, wie es manche Bibelausleger nennen, seine Antrittspredigt in seiner Heimatstadt gehalten hat. Es war nicht seine erste Predigt. Jesus kam nicht als Frischling und hat sich gesagt, ich probiere es erstmal in Nazareth, wie ich das übrigens gemacht habe vor 25 Jahren in meiner Minigemeinde in Freising und viele andere jüngere Menschen auch dort machen konnten. Nein, Jesus kam als jemand, dem schon ein Ruf vorauseilte. Ich möchte gerne den Text mit euch lesen, ganz, die ganze Episode, die ganze Begebenheit und dann heute mit euch über den ersten Teil nachdenken. Wir finden, wie gesagt, in Lukas 4, ich lese ab den Versen 16 und ich lese nach der Einheitsübersetzung. Jesus kam so auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst, wenn du in Kapernaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu, Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Ja, wie gesagt, ich habe mal den ganzen Text, die ganze Begebenheit von Anfang bis zum Schluss gelesen, damit wir einfach den Zusammenhang haben. Und es ist tatsächlich ein Text, der auch deswegen fasziniert, weil es hier um Emotionen geht, die sehr stark kippen. Erst ist da die Begeisterung, dann ist die Ablehnung, die hingeht bis zu tödlichem Hass. Etwas, worauf Bibelausleger auch hinweisen und was man, wenn man sich rein vertieft, auch das Gespür dafür bekommt. Es ist letztlich etwas, was Jesus immer wieder erleben wird, bis hin zu seinen dramatischen letzten Lebensstunden, nämlich einerseits die Begeisterung und andererseits den Hass bis in den Tod. Aber wie gesagt, heute soll es darum gehen, dass wir uns den ersten Teil anschauen, die Begeisterung und vor allem, was Jesus über sich selbst sagt und wie er sich vorstellt. Dazu hilft uns ein kleiner Blick auf den Kontext. Bei Lukas kommt diese Begebenheit, Lukas berichtet davon relativ früh. Wir lesen die gleiche Begebenheit sehr stark verkürzt, auch im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium. Da ist vorher jeweils mehr passiert, aber jeder der 4 Evangelisten hat natürlich Gründe, warum er die Anordnung so macht, wie er sie macht. Und Lukas hat hier ganz bestimmte Gründe, er legt ganz bestimmte Schwerpunkte und deshalb ist es wichtig, dass er das an dieser Stelle berichtet. Der Kontext ist, wir wissen ja, Lukas gibt es die berühmte sogenannte Weihnachtsgeschichte, im 3. Kapitel ab Vers 21, es sind eigentlich nur 2 Verse, 21 und 22, wird uns von der Taufe Jesu berichtet. Davon, dass Gott selbst als Heiliger Geist auf Jesus herabkommt und die Stimme vom Himmel spricht, du bist mein geliebter Sohn. Das heißt, Gott Vater bekennt sich hier ausdrücklich zu seinem Sohn laut, damit es alle, die dabei sind, hören können. Dann gibt es einen kurzen Überblick über den Stammbaum Jesu und dann beginnt das 4. Kapitel damit, dass wir von der Versuchung oder von den Versuchungen Jesu lesen. Die Religionspädagogin Miriam Schambeck hat zum Beispiel, wie etliche andere auch, sie hat eine ganze Abhandlung geschrieben über Topographie als Evangelium, als Verkündigung. Topographie, das heißt die Orte, die in der Bibel beschrieben werden. Wo findet etwas statt? Das hat eine Bedeutung. Das ist uns vielleicht nicht immer so bewusst, aber wenn es uns bewusst wird, dann wird der Text dadurch gewinnt eine ganz neue Tiefe, weil wir merken, aha, die Wüste, das ist ja nicht nur, dass Jesus halt irgendwo hinging und sagte, ich will mal meine Ruhe haben und ich schau mal, wie lange ich fasten kann. Das ist ja ein großes Thema bei den Pharisäern. Jetzt faste ich mal, denn das Fasten, das reinigt auch den Kopf. Ich will mich ja auf meine große Mission, auf meinen großen Vortrag, auf meinen großen Auftrag vorbereiten. Nein, die Wüste ist eben etwas, was vor allem im Alten Testament uns immer wieder begegnet und immer wieder auch eine Botschaft hat. Ganz allgemein kann man sagen, in der Wüste kommt der Mensch an seine Grenze. Warum? Weil da nichts ist. Er merkt seine Abhängigkeit als Mensch, was er braucht. Er braucht unbedingt Wasser, er braucht auch etwas zu essen, er hat andere Grundbedürfnisse, aber um zu überleben, braucht er bestimmte materielle Sachen, könnte man sagen. Und wenn wir zurückdenken an die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste, dann kommt ja dieses Thema immer wieder. Wir brauchen Wasser, wir brauchen etwas zu essen. Wird Gott für uns sorgen? Also der Mensch kommt in der Wüste an den Rand und er erlebt einerseits seine vollkommene Abhängigkeit vom Schöpfer als Geschöpf. Er erlebt aber auch die Bedrohung, die in der Wüste ist. Die Wüste ist die Chance, mal frei von allem, was uns im Alltag beschäftigt, uns ganz auf Gott zu konzentrieren. Sie birgt aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass sie lebensfeindlich ist, an die Grenze zu kommen, wo wir uns fragen, habe ich noch die Verbindung mit Gott? Wie ist das überhaupt mit meiner Verbindung zu Gott? Das heißt, die Wüste ist auch ein Ort der Entscheidung. Wir wissen aus dem Alten Testament zum Beispiel, dass der Sündenbock in die Wüste geschickt wurde. Ja, wir haben bis heute haben wir diese Redensart, jemand in die Wüste schicken. Das heißt also, da ist absolut nichts, das ist absolut negativ. Aber in der Wüste gibt es eben auch die Gottesbegegnung. Zum Beispiel Mose begegnet Yahweh, der sich ihm als der offenbart und ihm seinen Namen sagt, im brennenden Dornbusch. Immer wieder, auch bei den Propheten, gibt es Beispiele, wie sie in die Wüste kommen, aus Not oder auch zum Schutz. Elia zum Beispiel, der davonlaufen muss, um sein Leben zu retten, weil er bedroht wird. Und wie auf der anderen Seite Gott gerade da, wo man es nicht erwarten kann, Gott eben auch sich offenbart. Also die Wüste steht für Gott ferne, Lebensfeindlichkeit, Lebensbedrohung, aber sie steht auch für eine Erfahrung der Nähe Gottes, die ganz außergewöhnlich ist, die nicht alltäglich ist, wo man sagen kann, gehst halt mal ein paar Tage in die Wüste und dann wirst du schon Gott ganz erleben, wie du ihn noch nie erlebt hast. Und nun sagt uns ja dieser Text hier, der vor dem öffentlichen Wirken Jesu steht, dass Jesus in die Wüste geht und dass er die Wüste besteht. Er begegnet ja in der Wüste dem Lebensfeind par excellence, dem Lebensfeind an sich, nämlich Satan. Ja, also schlimmer geht es gar nicht. Und gleichzeitig findet er zu dieser Nähe zu Gott, zum Vater, die sein ganz spezifisches Gottesverhältnis ausmacht. Und so heißt es auch im nächsten Vers, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. In der Taufe hat er diesen Geist in der Fülle bekommen durch die Zusage des Vaters, durch dieses Sichtbarmachen des Heiligen Geistes in Form der Taube, natürlich ein Symbol. Und er hat erfüllt durch diesen Geist, hat er die Probe der Wüste, die Herausforderung der Wüste bestanden. Und nun wird berichtet, dass er zurückkehrt nach Galiläa, wo er herstammt, und dass sich die Kunde von ihm in der ganzen Gegend verbreitet. Das ist erstmal nicht selbstverständlich, denn damals wusste jeder, der sich auskannte in der Geographie und Topographie von Israel. Galiläa ist nicht der Ort, wo die frömmsten Leute sind. Galiläa ist nicht da, wo die sich alle in Gebetskreisen treffen und wo alle jeden Sabbat in die Synagoge gehen. Nein, Galiläa ist immer das, wo auch die ganz Frommen distanziert sind, ihre Fragen haben, was soll denn ausgerechnet aus Galiläa Gutes kommen. Es heißt in Vers 15, dass Jesus in den Synagogen lehrt und von allen gepriesen wird. Also offensichtlich hat Jesus hier, es wird nichts davon berichtet, dass Jesus hier Gegenwind erfährt, dass er erfährt, dass man ihm mit, ja, gegnerisch begegnet oder dass man gar im Hass erfüllt begegnet, so wie er es dann eben in Nazareth erleben wird. Und so heißt es dann in Vers 16, so kommt er auch nach Nazareth. Das klingt ein bisschen lapidar und das mag vielleicht schon der eine oder andere sich gewundert haben. Ja, was heißt, er kommt auch nach Nazareth? Nazareth ist doch seine Heimatstadt, da ist er doch aufgewachsen, da ist er doch bekannt und das werden die Zuhörer nachher auch laut sagen, den kennen wir doch. Wer ist denn das? Jesus kennen wir doch. Was ist mit ihm plötzlich los? Jesus ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge, ein Satz, den wir, eine Formulierung, die wir gerne mal verwenden und sicherlich aus guten Gründen, nämlich, dass es eben auch eine gute Gewohnheit ist, am Sabbat ein Gotteshaus aufzusuchen, am Sabbat zum Gottesdienst zu gehen. Ich habe letzte Woche mit einem Glaubensbruder einen Austausch gehabt, eine Diskussion. Darf man auch am Sonntag in einen Gottesdienst gehen? Darf man am Mittwoch in einen Gottesdienst gehen? Und wenn wir am Anfang der Apostelgeschichte lesen, da haben sich ja die ersten Christen jeden Tag versammelt. Und zwar haben sie jeden Tag Abendmahl gehalten. Ein Höhepunkt in unserer Gemeinde, den wir aus bestimmten historischen Gründen in erster Linie nur einmal im Vierteljahr feiern. Aber ja, man darf jeden Tag Gott anbeten, man darf jeden Tag Gott feiern, aber natürlich ist der Sabbat etwas ganz Bestimmtes, denn da gilt, es ist der heilige Tag, es ist der gesegnete Tag und es ist der Tag, wo wir den Alltag hinter uns lassen. Nun, wie kann man sich so einen Gottesdienst damals vorstellen? Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, es wird gesagt, auch im gottesdienstlichen Ablauf war am Beginn Lobpreis und Anbetung. Wir wissen ja, auch das Volk Israel hatte ja ein Gesangbuch, würde man heute sagen, ein Liederbuch, das waren die Psalmen und sie hatten wahrscheinlich auch noch andere Lieder, Lobpreis, Anbetung, dann gab es zwei Lesungen. Wir haben ja im Allgemeinen nur eine Lesung, die ist jetzt kein besonderer Höhepunkt in unserem Gottesdienstablauf. Wir haben die gleich zu Beginn der Sabbatschule. In der Synagoge war es damals üblich, zuerst einen Abschnitt aus den 5 Büchern Mose zu lesen und dann einen Abschnitt aus den Prophetenbüchern. Wir wissen auch, dass es keine Bücher waren, so wie wir heute unsere Bücher haben, sondern dass es Rollen waren. Ich habe mal nachgeguckt, war ein bisschen neugierig. Das Wort, was hier verwendet wird, heißt aber tatsächlich Biblion, obwohl es eine Rolle war. Wer von euch schon mal in einer Synagoge war, vielleicht auch mal einen Gottesdienst dort miterlebt hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass es auch solche Zeigestöcke gibt, wo man hinzeigen kann, damit man nicht mit dem Finger auf die Rolle geht. Interessant, ob es das damals gab, weiß ich nicht. Wer es weiß, darf es mir nachher gern sagen, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ein Hinweis darauf, mit wie viel Ehrfurcht man davon umging. Ja, nicht jeder bekam das in die Hand. Es war natürlich auch wichtig, weil das alte Rollen waren und je mehr Leute etwas in die Hand bekommen, umso mehr ist es eben auch gefährdet, dass es zerfleddert wird. Gerade wir Älteren kennen das von unseren Bibeln. Ich habe die zum Beispiel auch schon mal binden lassen. Hat mehr gekostet als eine neue Bibel, aber das war es mir wert. Und damals war man eben sehr sorgfältig mit diesen Schriftrollen. Ja, Es gab einen Synagogenvorsteher, der den Gottesdienst leitete, aber jeder erwachsene Jude war berechtigt, sich zu melden, dass er vorlesen wollte. Und wie man das heute auch so macht, wir würden uns melden. Damals stand man auf, und so heißt es auch in Vers 16, Jesus stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reicht ihm nun diese Rolle des Propheten Jesaja. Ausleger gehen davon aus, das war das, was im Ablauf des Jahres, heute spricht man vom Kirchenjahr in großen Kirchen, im Ablauf des Jahres gelesen wurde. Man war gerade beim Jesaja. Und nun kommt eben dieser berühmte Text, den Jesus hier vorliest, wobei der Lukas ihn etwas abwandelt. Eine Kleinigkeit ist auch noch interessant, ich weise da immer ganz gern drauf hin, um eben auch zu zeigen, in der Bibel gibt es eigentlich keine Kleinigkeiten, die Bibel ist so kondensiert im Text, da gibt es keine schmückenden Adjektive oder Beiwörter, sondern alles, was da steht, ist wichtig. Jesus steht also auf, um aus der Schrift vorzulesen, er liest im Stehen, dann schließt er das Buch, gibt es dem Synagogendiener und dann setzt er sich. Und dieses Jesus setzte sich, das haben wir in den Evangelien immer wieder. Und das heißt nicht, jetzt wird's gemütlich, jetzt hat Jesus sich auch entspannt und sich gemütlich hingesetzt, sondern es heißt, jetzt fängt Jesus zu lehren an. Das Setzen war damals etwas, was der Lehrende gemacht hat. Die zugehört haben, die lernen wollten, die kauerten sozusagen zu den Füßen, und der Lehrende, der saß auf einem erhöhten Stuhl. Wir haben das immer noch in unserem Sprachgebrauch, nämlich der Lehrstuhl an der Universität. Wer den Lehrstuhl hat, das war damals der Katheder, da saß der Lehrende eben auch drauf. Eine Erinnerung noch an den damaligen Brauch. Ja, und das heißt, Jesus liest den Text und dann legt er ihn aus. Und wir haben ja gelesen ab Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Wenn wir uns da, und dann schließt Jesus das Buch und er legt aus, er legt da. Und er sagt etwas, womit sicherlich niemand gerechnet hat. Jesus sagt hier, so hat es Lukas überliefert, er sagt nur einen Satz, nämlich, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Eine kurze Zusammenfassung, wir wissen nicht, es ist anzunehmen, dass Jesus vielleicht mehr Sätze gesprochen hat, aber was an diesem Satz auffällt, das sind zwei Wörter. Das ist einmal heute und das zweite Wort ist erfüllt. Wir müssen bedenken, das ist eine alte Weissagung aus dem Buch Jesaja, und zwar aus Jesaja Kapitel 61. Wir wissen, dass Jesaja eben auch immer wieder das Volk getröstet hat im Namen Gottes, dass er immer wieder Hoffnung gemacht hat. Und tatsächlich fängt in Jesaja 61 fängt der Text genauso an: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Das hat Jesaja erstmal für sich selber gesagt, es war aber auch klar, dass es eine Prophezeiung ist für die Zukunft, für etwas, was kommen sollte. Eine jahrhundertelange Prophezeiung. Und nun steht Jesus da, der Jesus von Nazareth, der Sohn des Zimmermanns, den man kennt von Kind an, von Jugend an, der immer vielleicht doch auch aufgefallen ist, weil er, heute würde man es vielleicht sagen, so korrekt gelebt hat, heilig gelebt hat, er hat sich immer richtig verhalten, aber trotzdem sind die Zuhörer, werden allmählich verwirrt. Aber zuerst ist ihre Reaktion Staunen und Beifall. Vers 22. Seine Rede So heißt es nach dem Vers, als Jesus gesagt hat, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall, sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Dieser letzte Halbsatz, der leitet uns schon zum zweiten Teil über und da merken wir schon ganz leicht, da könnte was kippen, da kommt etwas rein, was nicht mehr nur Begeisterung und Staunen ist. Wie gesagt, das soll uns nächstes Mal beschäftigen. Ich möchte euch einladen, auch gerade, weil wir im Moment in unseren Sabbatschulbetrachtungen darüber sprechen, was ist denn unsere Aufgabe als Christen, wie sollen wir in der Welt wirken, wie Jesus sein Wirken hier, diese alte Prophezeiung, wie er sagt, ich bin derjenige, der das erfüllt. Das heißt, Jesus sagt von sich, der Geist des Herrn ruht auf mir. Die Taufe hat es deutlich gemacht. Der Herr hat mich gesalbt. Nun, was bedeutet Salbung? Salbung bedeutet im Alten Testament, die Könige wurden gesalbt, die Hohepriester wurden gesalbt und die Propheten. Und Jesus sagt nun, ich bin das alles. Ich bin König, ich bin Hohepriester, ich bin Prophet. Und zwar der wahre, ich bin der wahre König, der wahre Hohepriester, der wahre Prophet. Ich bin der wahre Gesalbte und das heißt ja auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. Und nun breitet er aus in Anlehnung an den Jesaja-Text, wenn ihr das in Ruhe und Zeit, die wir jetzt nicht haben, mal vergleicht, werdet ihr merken, der Text ist leicht abgeändert. Etwas, was aber öfter passiert, wenn Texte aus dem Alten Testament im Neuen angewendet werden, hat natürlich auch seine tiefere Bedeutung. Jesus sagt von sich, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Bei den Armen denken wir vielleicht zuerst an die materiell Armen. Wir denken aber auch möglicherweise an die erste Seligpreisung in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die, die arm sind vor Gott. Und er meint damit, selig sind die Menschen, die ihre Bedürftigkeit erkennen. Die erkennen sie, da ist eine Leere in ihnen, da ist ein Vakuum, da ist etwas, was ihrem Leben keinen Sinn gibt, da ist aber diese Sehnsucht nach dem Sinn, diese Sehnsucht, gefüllt zu werden. Das Gegenteil haben wir auch in der Bibel beschrieben, haben wir Anfang des Jahres uns damit beschäftigt, mit dem Buch der Offenbarung, wo es im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea heißt, du denkst, du bist reich, du denkst, du bist satt, du denkst, du brauchst nichts, aber in Wirklichkeit bist du arm, blind und bloß. Aber die Menschen, an die der Sendschreiben geht, die haben nicht das Bewusstsein dafür. Und das ist der springende Punkt. Deshalb preist Jesus die selig, die sich ihrer Bedürftigkeit, ihrer Armut, ihrer geistlichen Armut vor Gott bewusst sind, die die Sehnsucht spüren, weil Jesus diese Menschen erreichen kann, weil er für sie die Botschaft hat und weiß, sie sind Adressaten der Botschaft, sie wollen diese Botschaft hören, für sie wird es das Heil bringen. Jesus sagt ja mal an einer Stelle später auch in der Diskussion, warum machst du das und das, warum gehst du zu den Menschen und nicht zu denen? Und er sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken brauchen ihn. Also wer innerlich krank ist, wer innerlich seine Zerrissenheit spürt, seine Erlösungsbedürftigkeit letztendlich, nur den preist Jesus selig, weil der offen ist für das Evangelium. Es geht weiter. Jesus liest, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Nun wissen wir aus der damaligen Geschichte, das Exil, die Gefangenschaft, die babylonische, das war das Trauma des jüdischen Volkes zur Zeit Jesu. Da waren sie nie richtig drüber weggekommen und das ist auch verständlich. Und die Pharisäer, das wissen wir, die hatten ja ein Modell entwickelt. Die Pharisäer haben ja gesagt, der große Fehler bei uns war, dass wir Gott ungehorsam waren. Das kann man ja im Buch der Könige, im Buch der Chronik und auch bei den Propheten nachlesen. Das stimmte ja. Und die Pharisäer haben gesagt, wir müssen perfekt werden. Und wenn wir perfekt alle Gesetze halten und wir setzen uns extra dran und arbeiten das noch in allen Details aus, damit es hier auch keine Missverständnisse gibt und kein Versäumnis, dann wird der Messias kommen als politischer Führer und wird uns befreien und wir werden endlich das weltliche Königreich sein, das nach ihrem Verständnis uns eben verheißen ist. Nun, und sie hatten das Trauma des Exils gehabt, jetzt waren sie wieder zurück, aber sie hatten eine Besatzungsmacht über sich. Eine Besatzungsmacht, das waren die Römer, die einerseits durch ihre Kultur durchaus auch Positives gebracht haben, zum Beispiel weitgehende Religionsfreiheit, aber das hatte natürlich Bedingungen, ja, solange das jüdische Volk stillhielt und solange mitgemacht wurde, wurde ihre Religion geduldet. Wir wissen, dass das nicht so geblieben ist. Das heißt, die Besatzungsmacht spürten sie und es war umso mehr der Druck da, endlich soll der Messias kommen und die ganze Schmach unseres Exils austilgen, die Römer aus dem Land hauen und dann werden alle sehen, dass wir den richtigen Gott haben. Dann werden alle sehen, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Aber was Jesus hier natürlich meint und anspricht, und das ist auch schon bei Jesaja angesprochen, das ist eine ganz andere Macht, unter der die Menschen damals und unter der auch die Menschen heute geknechtet werden, nämlich die Macht der Sünde. Und so ist die Botschaft der Befreiung, die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft der Befreiung, eine Kernbotschaft des Evangeliums. Und auch hier können wir den Bogen schlagen zum Alten Testament, zu den 10 Geboten. Wie stellt Gott sich vor? Gott stellt sich vor als der große Befreier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Wo Gott ist und wo er wirken kann, weil ihn die Menschen wirken lassen, da geschieht Freiheit. Und das war auch etwas, warum Jesus so stark immer wieder mit den Pharisäern in den Clinch kam und immer wieder auch diese starken Auseinandersetzungen waren. Denn Freiheit, Befreiung, das kann auch Angst machen. Und da kann man auch sagen, aber wenn die Menschen frei werden, wenn die nur nach ihrem Gewissen und nur nach dem, was sie aus der Bibel kennen, entscheiden sollen, das kann ins Auge gehen. Wir wollen sie lieber kontrollieren. Und die Geschichte der Christenheit, die Kirchengeschichte ist voll davon, dass man Angst hatte im Grunde und dass man nicht wollte, dass die Menschen wirklich durch das Evangelium Befreiung erleben. Gott will uns befreien von Gesetzlichkeit, von gesetzlichem Denken. Herr, wenn ich das und das mache, dann wirst du doch das und das tun für mich. Er will uns befreien von Lebensangst, von Süchten, von Abhängigkeiten. Das ist leicht gesagt, aber das kann etwas sein, wo ein Mensch auch lange damit zu kämpfen hat, was ihn lange begleitet. Aber es gibt diese Verheißung und es ist wichtig, dass wir als Christen, dass wir als Verkündiger des Evangeliums, als Adventisten, die wir auf diesen Befreier, diesen Jesus Christus warten, auf seine Wiederkunft, dass wir das klar und deutlich sagen. Jesus sagte, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Zwei weitere Aspekte liest Jesus hier noch vor und beansprucht sie für sich. Er sagt, ich bin gesandt, den Blinden das Augenlicht zu bringen. Wir wissen, dass Jesus mehrmals Menschen geheilt hat, die blind waren. Er zeigte aber auch, und auch da ist es gut, wenn wir die Geschichten, die Berichte näher lesen. Was hat er immer damit verbunden? Er hat immer damit verbunden, dass der Mensch nicht nur das Tageslicht sehen kann, nicht nur die materielle Welt sehen kann, sondern dass er sehend wird für die frohe Botschaft, dass er sehend wird für Gott, der ihn geschaffen hat, und er möchte, dass er so lebt, wie er dafür geschaffen ist. Jesus nannte sich deshalb auch das Licht der Welt. Mit Licht sehe ich besser, mit Licht sehe ich klar. Und er hat uns beauftragt, weiter dieses Licht weiterzutragen. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ein hoher Anspruch, den wir haben, aber ein hoher Auftrag, den Jesus uns gibt. Und wir können immer nur bitten, dass er uns dazu auch die Vollmacht und die Ausrüstung gibt und vor allem die Bereitwilligkeit und natürlich die Liebe zu den Menschen. Denn ich kann nur Licht für andere Menschen sein, wenn ich sie wirklich schätze als meine Mitgeschöpfe, als meine Mitgeschwister, als Kinder Gottes. Jesus sagt noch, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Und das erinnert uns daran, dass Jesus zerschlagen, gefoltert, misshandelt wurde. Er wurde früh mit dem Tod bedroht und er hat also im ganz wörtlichen Sinn. Und wir wissen deshalb, dass Jesus auf der Seite der Schwachen, Unterdrückten, Vergewaltigten, zu kurz gekommenen, Missachteten steht. Deshalb kann ein Evangelium nur sozial sein. So wie Zucker nur süß sein kann und Honig nur süß sein kann. Es ist also ein, wie die Sprachwissenschaftler sagen, ein Pleonasmus, ein Überfluss an Wörtern, wenn ich sage soziales Evangelium, weil das Wort Evangelium birgt schon sozial im Sinn von Gott liebt alle Menschen, Gott möchte allen Menschen die Freiheit geben, die eben das Evangelium bringt. Und das Evangelium kann deshalb kein Wohlstandsevangelium sein, kein Privilegierten-Evangelium, kein Sieger-Evangelium. Es geht aber hier auch wieder, wie bei allem, was Jesus hier vorträgt als seine Aufgabe, um Tieferes, nämlich um den geistlichen Kampf. Das Evangelium stürzt Satan von seiner Herrschaft über die Welt. Und wir alle kennen noch dieses wunderbare Lied von Martin Luther, wo es heißt, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht, er ist gerichtet, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und noch der letzte Aspekt, und das ist eigentlich der umfangreichste, aber ich mache es kurz, wir machen ja nächste Woche weiter, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das ist so spannend, da habe ich sehr viel drüber gelesen und nachgeschlagen. Und ja, das Gnadenjahr, damit ist offensichtlich dieses Jubel- oder Jobeljahr, manchmal heißt es Jobeljahr, ist wahrscheinlich das hebräische Wort. Und wir wissen, es gab ja, jedes siebte Jahr war ja Sabbatjahr. Da ließ man die Böden in Ruhe, damit die sich wieder erholen konnte, die Ackerflächen. Und da gab es andere Sachen, die freigesetzt wurden. Und 7 mal 7, 49. Und nach dem 7 mal 7 Jahr, Sabbatjahr, kam das sogenannte Jobeljahr. Und da wurden alle, die gefangen waren, also es war ein Amnestiejahr, alle Verschuldeten, alle Gefangenen, alle, denen man ihren Landbesitz genommen hatte, die wurden wieder in ihre ursprüngliche Position gesetzt. Das war natürlich genial, denn es sollte natürlich verhindern, dass es irgendwann, wie wir das heute in manchen Ländern, aus manchen Ländern kennen, das sind auf der einen Seite die Großgrundbesitzer und auf der anderen Seite die Tagelöhner. Es sollte natürlich auch helfen, wenn jemand sich in eine Schuldknechtschaft hatte verkaufen müssen, dass er und seine Kinder wieder rauskamen. Aber natürlich hat das auch die geistliche tiefe Bedeutung, nämlich, dass es wirklich ein Jahr ist, an dem daran erinnert wird, dass Jesus uns freigekauft hat durch seinen Tod, dass Gott nicht möchte, dass wir unter den Folgen der Sünde bis in alle Ewigkeit leiden, sondern dass wirklich ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen ist, so wie Jesus das gesagt hat. Der Bibelschreiber, der Bibelkommentator August Dexel, ein evangelischer Bibelkommentator aus dem 19. Jahrhundert, hat ja herausgefunden, zumindest hat er das so berechnet, es gibt einen Text in Daniel 9, Vers 25 bis 27, er hat ausgerechnet, kann das Jahr, in dem Jesus sein Wirken begann, tatsächlich so ein Jubeljahr gewesen sein? Und er sagt ja. Man findet das nicht überall, aber es wäre natürlich faszinierend, wenn es so war. Auf alle Fälle können wir sagen, ob diese Rechnung stimmt, dass in dem Antrittsjahr von Jesus, und das wird ja gesagt von Lukas, Jesus war etwa 30 Jahre alt, Lukas legt immer Wert auf exakte Angaben, war das tatsächlich nach dieser Rechnung dieses Jahr? Manche Kommentatoren, viele sagen, die haben doch sowieso nie gerechnet, es war doch immer nur Theorie, deshalb ging es ihnen doch auch so schlecht. Das wissen wir, so viel mir bekannt ist, wissen wir das nicht, aber auf alle Fälle heißt es, Jesus hat ein Gnadenjahr begonnen, das seitdem nicht mehr aufgehört hat. Und die Frage an uns, und damit möchte ich für heute schließen, ist eben, die Zuhörer damals haben mit Begeisterung und mit Staunen reagiert. Und dann haben sie angefangen, menschlich zu denken, und dann kippte das langsam. Die Frage an uns ist, wie reagieren wir, wenn wir lesen, wozu Jesus gekommen ist, worin er seinen Auftrag sah? Haben wir diese, spüren wir immer wieder unsere geistliche Armut, spüren wir immer wieder unsere Bedürftigkeit, dass wir, auch wenn wir uns zu Jesus in der Taufe bekannt haben, auch wenn wir ein Bekehrungserlebnis hatten, dass wir erzählen können und das uns wichtig und wertvoll ist, dass wir immer wieder bei Jesus auftanken müssen, durch sein Wort, durch das Gespräch mit ihm, durch die Gemeinschaft der Heiligen, wie das auch im Neuen Testament mal genannt wird. Ja, mit dieser Frage möchte ich uns entlassen. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu beim Nachdenken, dass wir immer wieder die richtige Antwort finden. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus, in deinem Namen kommen wir zu dir. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Du hast für uns gelebt. Du hast für uns gepredigt. Du hast auch dafür gesorgt, dass das aufgeschrieben wird, was für uns wichtig ist zu wissen. Und wir danken dir auch, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie uns das Herz aufgeht, wenn wir über dich lesen, wie du gepredigt hast, wie du den Menschen begegnet bist, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe, mit welcher Bereitschaft bis zum Äußersten zu gehen. Herr, und so bitten wir dich auch, erhalte uns dieses Bewusstsein unserer Bedürftigkeit, dass wir dich brauchen, dass wir deine Gnade brauchen, dass wir deine tägliche Führung und Leitung brauchen, deine Unterweisung, dass wir dein Wort brauchen, das uns immer wieder auch korrigiert, das uns immer wieder auch zeigt, wo wir noch auf dem Weg sind, wo wir vielleicht noch einen weiten Weg haben, aber wo wir auch ermutigt werden, diesen Weg mit dir zu gehen. Herr, du hast von dir gesagt, dass du das Licht der Welt bist und du hast uns den Auftrag gegeben, auch Licht für diese Welt zu sein, kleine Lichter. Herr, gib uns die Freude, gib uns den Willen, gib uns die Bereitschaft, Licht zu sein, für Menschen da zu sein, die dich noch nicht kennen, für Menschen, die am Suchen sind, die vielleicht auch manchmal verwirrt sind, den richtigen Weg nicht finden können. Hab Dank, Herr, dass du uns zugesagt hast, dass du alle Tage bei uns bist. Hab Dank, Herr, dass du auch gesegnet hast. Du hast die Kinder gesegnet, die jungen Menschen. Und so bitten wir auch um deinen Segen für unsere Kinder und unsere Jugend hier in dieser Gemeinde. Segne sie, wecke den Glauben in ihnen. Hilf auch uns, dass wir ihnen die Freude im Glauben, die Zuversicht, den Frieden des Herzens vorleben können. Segne auch unsere älteren Geschwister, vor allem die, die nicht mehr kommen können, die vielleicht auch Fragen haben im Lauf der Jahre, die mit manchem fertig werden müssen. Segne uns alle, Herr, in welcher Lebenssituation wir uns auch befinden. Und hab Lob und Dank dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.